So, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Am Anfang meiner Predigt möchte ich euch gerne eine Frage stellen. Und zwar, ist jemand zufällig hier, der noch ein bisschen Lust auf Zukunft hat? 3-4 Hände sehe ich, okay, der Rest überlegt sich vielleicht noch. Ich meine, angesichts der Krisen, die wir gerade erleben, die Inflation, die Kriege, Ukraine-Krieg, der Nahostkonflikt, hohe Energiekosten, Dinge, die sich rasant schnell in irgendeine Richtung entwickeln, da könnte man schon ein bisschen Bammel bekommen. Ich meine, die Frage, wie reagieren wir darauf? Schließen wir uns in der goldenen Kapelle da hinten ein? Einer schluckt einen Schlüssel runter und wir bleiben betend, verharrend in der Haltung und hoffen, dass der Herr wiederkommt? Oder sagen wir, komm, also bis der Herr wiederkommt, ich meine, darauf warten wir alle, haben wir schon noch ein bisschen Bock, Zukunft zu gestalten, oder? So, und das ist auch die Predigtserie. Ich habe Lust und ich glaube, hier in Heidenheim seid auch welche, die auch Lust dazu haben. Und deswegen hat Manu die Predigtserie genannt Zukunftslust. Was ist, wenn die Welt doch nicht untergeht? Und ich finde es eine ganz, ganz starke Botschaft. Wie gesagt, gerade angesichts der Situation und der Krisen, die wir gerade eben haben. Und mein Predigttitel für die heutige Predigt lautet Zukunftslust, weil mir Gott ein neues Sein, eine neue Identität geschenkt hat. Das lässt mich allen Grund haben, Lust auf Zukunft zu haben. Und die Zukunftslust steht auf 3 Säulen und ich fange ja heute Morgen an, das seht ihr auf dieser Folie. Einmal, ich muss selber jetzt gerade spickeln, geht es darum, Gott zu kennen. Es geht um meine Identität, mich zu fragen, wer bin ich in Gott, wer bin ich angesichts der Lebenskrisen, die ich habe, aber auch der Krisen, in denen ich mich immer wieder einfach auch konfrontiert sehe. Das zweite ist meine Welt gestalten, das ist so ein bisschen mein Weltbild. Und das dritte Fundament ist Menschen lieben, das fungiert so ein bisschen mein Menschenbild. Wie sehe ich Menschen, wie nehme ich generell diese Welt wahr? Und wie möchte ich all das, meinen Beziehungskontext, aber auch die Welt gestalten? Lust zu haben auf Zukunft. Genau darum geht's. Und ich, wie gesagt, möchte heute über die eine Säule sprechen, Gott kennen. Meine Identität, die ich habe als Christ. Wer bin ich in Gottes Augen? Und wenn ich mir die Frage stelle, wer ich bin, stelle ich mir gleichzeitig auch die Frage, von was lasse ich mich als Mensch eigentlich bestimmen, und definieren, was bestimmt mich, was bestimmt mein Leben. Und wenn ich über Identität nachdenke, wenn ich darüber nachdenke, immer mehr in das Ebenbild Gottes zu kommen, ihm ähnlicher zu werden, ist eine Sache ganz wichtig. C.S. Lewis, der christliche Schriftsteller, hat es so wunderbar ausgedrückt. Er sagte einmal, was der Himmel wünscht und die Hölle fürchtet, das, was wirklich wichtig ist, ist dieser eine Schritt hinaus ins Tiefe, hinaus aus unserem eigenen Machtbereich, auszutreten aus meinen eigenen Möglichkeiten und immer mehr dadurch Gottes Möglichkeiten für mich und mein Leben zu entdecken. Und ich möchte mit euch heute Morgen die Geschichte eines Mannes aus der Bibel anschauen, der diesen einen Schritt aus seinem eigenen Machtbereich, dem es einfach nicht möglich war, diesen Schritt zu gehen. Der gesagt hat, ich bin selber stark, ich kann selber, ich brauche Gott nicht so sehr. Und zwar die Geschichte des reichen Jünglings. Und mit seiner Lebensgeschichte oder mit dieser Geschichte wird so wunderbar deutlich, auf was wir unser Leben eigentlich aufbauen, von was wir unser Leben bestimmen und definieren lassen. Aber ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal den Text an und gehen dann gemeinsam zusammen in die Geschichte rein. Und ich lade euch ein, mitzulesen. Und zwar aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 17 bis 27. Da heißt es, als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gott ist nur gut, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falschen Aussagen machen. Du sollst niemand um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm, eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt, aber Jesus sagte noch einmal, Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Sie erschraken noch mehr. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Ich möchte kurz auf diesen Text eingehen. Wir haben hier heute Morgen eine Erzählung vor uns ohne Happy End. Eine Erzählung, die die Jünger Jesu in völliger Ernüchterung zurücklässt. Und wir haben hier einen jungen, reichen Mann, der sich ernüchtert und desillusioniert und traurig von Jesus abwendet. Die Geschichte hier handelt von einem ganz engagierten, reichen, jungen Mann. Der Evangelist Lukas nennt ihn ein sogenannter Oberster. Das könnte viele verschiedene Bedeutungen haben. Es könnte ein Politiker gewesen sein. Es könnte ein Oberbefehlshaber einer Streitmacht gewesen sein, einer Armee. Das ist aber gar nicht so wichtig. Wichtig für den Text, für unsere Geschichte ist, dass dieser reiche, junge Mann etwas im Leben zu etwas gebracht hat. Er hatte Besitz. Er hatte Reichtum, er war wohl angesehen und hat sich eingesetzt für das Gemeinwohl. Er hat sich engagiert und eingebracht. Und dieser junge Mann erkennt jetzt in Jesus jemanden, der richtig gut ist. Und er kommt zu Jesus nicht, weil er ihm ein Bein stellen will oder ihm eine Falle zu stellen, sondern er kommt, weil er ein ernsthaftes Anliegen hat, nämlich von dem kann ich noch etwas lernen. Und das machen zwei Gesten deutlich. Zum einen fällt er vor Jesus auf die Knie und zum anderen spricht er Jesus als guten Meister oder Lehrer an, um von ihm zu lernen, wie man selbst gut werden kann. Aber die Frage an euch, geht es in der Nachfolge darum, um gut zu werden? Geht es um das Verhalten, dass wir uns einfach nur fromm und christlich verhalten? Nein, das wird der Text nachher zeigen. Es geht niemals um mich, es geht immer um Gott. Und er möchte also lernen von dem, der so einen gewissen Vorsprung hat. Und dieser reiche junge Mann stellt Jesus jetzt diese berühmte Frage, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus geht jetzt auf ihn und sein Vorverständnis ein. Du fragst also, was du tun musst, um das ewige Leben zu bekommen? Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Ich meine, das ist doch die klassische Antwort, oder? Halte die Gebote und du wirst leben. Ich meine, du weißt doch, was wir tun sollen. Und er zögert keine Sekunde und sagt, das alles habe ich gehalten von Jugend an. Perfekte Ausbildung, perfekter Lebensstand. Perfekter Lebenswandel. Der Junge, der ist demütig, der lässt sich was sagen, er ist lernbereit. Also falls ihr junge Singlefrauen sind, also den wünschst du dir, das ist ein perfekt Match, ja. Also so ein Schwiegersohn, so einen Mann möchtest du haben. Wisst ihr, was so interessant ist? Der Mann hat alles und dennoch fehlt was. Der Mann scheint alles zu haben, und dennoch scheint er die Frage zu haben, wie bekomme ich ewiges Leben? Menschlich gesehen ist er absolut vorbildlich top. Das ist ein Einzelkandidat. Und trotzdem scheint er noch nicht am Ziel zu sein. Und Jesus schaut ihn jetzt an und der Evangelist Markus ergänzt in seiner Ausführung der Geschichte, dass er ihn lieb hat, aus Liebe zu ihm. Sagt also Jesus zu diesem reichen jungen Mann, aus Liebe werde ich jetzt einen wunden Punkt in deinem Leben ansprechen und das wird dir so sehr wehtun, dass du dich traurig und enttäuscht von mir abwenden wirst. Wir haben ja die wunderbare Jahreslosung, alles was ihr tut, das tut aus Liebe. Ich weiß nicht, ob das mit unserem Gottesbild einhergeht, dass Gott, Jesus selbst, uns auch wehtun kann. Verstehen wir, dass Jesus auch unsere Wundenpunkte sieht und unsere Wundenpunkte immer ansprechen möchte. Er möchte uns immer konfrontieren mit unseren größten Lebenslügen. Die Liebe ist nicht Sympathie. Die Liebe ist nicht Mitleid. Die Sympathie und das Mitleid, die wollen den anderen genauso lassen, wie er ist. Aber die Liebe Gottes ist keine Droge. Immer dann, wenn ich zum Beispiel so diesen Drang zur Veränderung verspüre, ich sage, ja, aber Gott liebt mich doch so, wie ich bin und ich bin auch angenommen, so wie ich bin, also bleibe ich genau der, ich bin. Ja, wir sind so angenommen, wie wir sind. Aber Gottes Liebe konfrontiert uns mit unseren tiefsten Lebenslügen und sie möchte uns weiterführen. Und dazu dürfen wir die Liebe Gottes nicht als Ausrede gebrauchen, der zu bleiben, der ich bin. Und nicht in die Möglichkeiten Gottes einzutreten, die er eigentlich für mich vorbereitet hat. Für meine Veränderung, für mein geistliches und christliches Leben. Eines, sagt Jesus, fehlt dir noch. Und der denkt sich wahrscheinlich, puh, da bin ich aber froh, dass es nur eine Sache ist. Also Jesus, wenn du es gesagt hättest, mir fehlen 30 oder 35 Sachen, in meiner Geschäftigkeit wäre das eine riesengroße Herausforderung gewesen, aber das eine, das packe ich noch locker, was ist es denn? Und Jesus schaut ihn an und sagt, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Aua. Das tut weh. Jesus schaut jetzt in sein Herz und sieht diesen einen wunden Punkt. Und das, was wir verstehen müssen, ich meine, viele von uns sind schon länger im Glauben unterwegs und wissen das. Jesus geht es niemals in erster Linie um unser Verhalten, um unser Tun, sondern immer um die Quelle meines Verhaltens. Es geht ihm um das Warum. Warum verhalte ich mich so, wie ich mich verhalte? Von was her verstehe und definiere ich mich, darum geht's ihm. Was war der Wundepunkt bei diesem reichen Jüngling? Von was hat er sich her versteht und definiert? Von zwei Dingen. Zum einen von seinem Tun und von seinem Verhalten. Und es macht die Aussage deutlich, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Ihr kennt es vielleicht, dass man sich nach einigen Jahren bei einem Klassentreffen wieder trifft oder auf einem Fest oder wir Pastoren auf einer Pastorenkonferenz. Und über was wird sich ausgetauscht? Es wird ausgetauscht über das, was man geleistet hat, was man erreicht hat, was man besitzt und man prahlt mit seinem vollen Terminkalender. Guck mal, die Termine, der Kalender, der klappt fast schon über. So unentbehrlich bin ich. Neulich habe ich vor 200 Leuten gesprochen und der andere Pastor sagt, das ist gar nichts. Ich habe vor 500 Leuten gesprochen und der dritte, ach mach dich nicht lächerlich, ich habe vor 2000 Leuten gesprochen. Ich kenne vielleicht noch damals die ehemalige Sparkassenwerbung. Zwei alte Schulfreunde treffen sich wieder und der eine zückt drei Fotos. Mein Haus, mein Auto, mein Pool und der andere, das kann ich locker übertrumpfen. Zückt weitere Karten, also mein Auto, mein Haus, mein Pool, meine Yacht und mein Helikopter und so weiter. Also definieren wir uns, genauso wie der reiche Jüngling, von unserer Unentbehrlichkeit in unserem Tun. Das war der erste Wundepunkt. Der zweite Wundepunkt in seinem Leben, er definiert sich von seinem Besitz. Das Verhalten und das Tun und der Besitz, das ist in unserer westlichen Konsumgesellschaft so normal verbreitet, dass es uns ganz normal erscheint. Aber das, was wir verstehen müssen, das sind wir jeweils nicht, sondern das tun wir und das besitzen wir, aber das macht nicht unsere Identität aus. Besitz kann verloren gehen. Wer bin ich da noch? Erfolg kann umschlagen in Misserfolg. Wer bin ich da noch? Ich kann alt werden, entbehrlich werden, ich komme ins Altersheim und dann kann ich nicht mehr so, wie ich mal konnte. Wer bin ich denn eigentlich noch? Ich meine, wenn man all unsere Leistung, all unseren Besitz von uns wegreduzieren würde, wer sind wir dann noch? Ich weiß, dass es eine hypothetische Frage ist, aber es tut manchmal gut, sich wirklich die Frage zu stellen, von was bestimme ich mich eigentlich? Wisst ihr, wir sind unwesentlich, wenn wir uns definieren über unseren Besitz und über unsere Leistung. Mit all den Sachen können wir uns wunderbar ablenken, aber ewiges Leben, wirkliches Lebensglück haben wir dadurch nicht. Und so sagt Jesus zu ihm: Weißt du, was dir fehlt? Du klammerst dich an Oberflächliches. Du klammerst dich an Leistung. Du klammerst dich an deinen Besitz. Lass es los. Denn nur im Loslassen liegt der Neuanfang. Und Loslassen bedeutet im Königreich Gottes nicht einfach wegwerfen. Loslassen bedeutet, ich gebe es meinem liebevollen himmlischen Vater vertrauensvoll in seine Hände. Wisst ihr, für uns ist das Schmerzhafte an der Erzählung dieses, dass Jesus sagt, verkauf alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Das tut doch für uns weh, oder? Und so macht Jesus oft deutlich, dass der Reichtum ein ganz besonderes Problem sein kann. Jesus hat von der Gefahr des Reichtums so oft gesprochen, beispielsweise im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, das Gleichnis vom reichen Kornbauern, der sich selbst ganz billig belügt und sagt, jetzt habe ich so viel geerntet, jetzt besitze ich so viel, jetzt baue ich mir noch eine Scheune und dann kann ich meiner Seele sagen, dir kann nichts mehr passieren, ruh dich aus, du hast ausgesorgt für die Ewigkeit. Also was ist die Gefahr des Reichtums? Dass ich mich vom Reichtum her verstehe und kein Gottvertrauen mehr habe und dass Gott nicht der Grund ist, auf dem ich mich eigentlich verlassen kann und von dem ich mich her verstehe. Und wenn Gott uns irgendetwas nimmt, wenn Jesus in der Nachfolge irgendetwas von uns fordert, dann nur deswegen, weil er uns auf diesen einen wesentlichen Grund zurückführen möchte, dass er wirklich alles ist, was wir brauchen. Also so wirklich alles. Denn wie oft ist es so, du stirbst und all dein Reichtum wird unter lauter Streitigkeiten unter den Erben aufgeteilt. Ich kann mich erinnern damals, ich war 12 Jahre in der Altenpflege, eine Frau ist gestorben, die ein fatales, katastrophales Verhältnis zu den Kindern hatte. Der Mann war schon länger gestorben und als die Frau dann gestorben war, die hatte nie Besuch von ihren 3 Kindern, haben die 3 Jungs es fertiggebracht, im Zimmer, da war sie aufgebahrt, zu rauchen. Also die haben 0,0 sich irgendwie hier ehrenmäßig der Mutter gegenüber verhalten, ne? Und wir mussten einschreiten, weil die 3 so lautstark um das Erbe gestritten haben. Krass, oder? Ich meine, da bringt dir doch der ganze Reichtum gar nichts. Da ist doch der ganze Reichtum wertlos. Man sagt, es ist schön, dass das Totenhemd keine Taschen hat. Du kannst nichts mitnehmen. Reichtum lenkt eigentlich vom Wesentlichen ab. Reichtum lenkt von Gott ab, von den ewigen Werten und vom ewigen Leben. Und die Gefahr ist also, dass der Reichtum mich Gott gegenüber verschließt und anderen Menschen gegenüber verschließt. Und so verschließe ich mich und definiere mich über das, was ich besitze. Und deshalb, und das ist so wichtig, um die Geschichte zu verstehen, geht es ja nicht nur einfach darum, dass Jesus sagt, gib alles in die Kollekte, dein ganzes Geld, das du hast. Also, dass wir hier sozusagen einen klassischen Spendenaufruf haben, gib alles her. Nein, selbst wenn wir alles geben würden, also wenn es das wäre, was Jesus gemeint hätte, dann könnte ich mich ja immer noch von meinem Geben her definieren. Ich könnte also alles spenden, dann nehme ich meine Spendenquittung, hafte mir auf die Stirn und markiere mir meinen Spendenbetrag und laufe rum und sage, guck mal, was ich alles gespendet habe. Nein, dann könnte ich mich ja immer noch von meinem Verhalten her definieren. Aber nochmal, es geht Jesus in erster Linie nicht um mein Verhalten, sondern um meine Identität, um die Quelle meines Verhaltens. Und deswegen ist die Spitzenaussage hier in dieser Geschichte nicht dieses, gib alles, was du hast, und gib's den Armen oder verkauf alles, was du hast, sondern die Spitzenaussage hier lautet, komm und folge mir nach. Wie geht Gott also mit Menschen um, die krampfhaft an Dingen festhalten, die sie nicht loslassen wollen? Er fordert sie nicht einfach auf und sagt, gib's her, lass los, sondern er lädt in die Beziehung ein, er lädt in die Gemeinschaft zu ihm ein, komm und folge mir nach, ist die Einladung in die Beziehung zu ihm. Für den Evangelisten Lukas ist das Reich Gottes gekommen und sichtbar geworden durch Tischgemeinschaft, durch wertschätzende, fröhliche und feiernde Gemeinschaft. Darum geht's. Und wenn Jesus ihn also einlädt, in das Reich Gottes zu kommen und ihm nachzufolgen, dann geht es immer um die Einladung in die Beziehung. Und deswegen ist die Kernaussage hier, komm, folge mir nach. und dann hast du das ewige Leben. Was ist das eine also, was ihm fehlt? Es ist nicht die Überweisung an irgendein Missionswerk, sondern das Ziel ist immer die Gemeinschaft und die Nachfolge. Wir Menschen, wir wissen nicht, wer wir sind, wenn wir nicht in Beziehung leben. Was meine ich damit? Immer wenn die Kindergärtnerin auf mich zugekommen ist und gemeint hat, Herr Hinzen, wir müssen mal wieder ein Gespräch führen, dachte ich, oh weia, jetzt hat die Stunde geschlagen, was haben die Kinder wieder gemacht? Warum habe ich da so Bammel? Ich kann ja nicht zu der Erzieherin sagen, naja, mein Sohn oder meine Söhne sind für sich selber verantwortlich, was kommen sie da zu mir? Fragen sie doch selber, warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Nein, man weiß aus der Pädagogik, dass man immer den Beziehungskontext braucht. Das heißt, um auf das Verhalten des Kindes zu schließen, braucht man die Eltern, man braucht die Geschwister, man braucht die Familie, man braucht manchmal sogar das ganze Dorf. Man braucht also den Beziehungskontext des Kindes, um auf das Verhalten des Kindes schließen zu können. Und ich finde, dass das ein schönes Bild ist. Wir wissen nicht, wer wir als Menschen, als Christen sind, wenn wir nicht in der Beziehung zu unserem himmlischen Vater stehen und uns von ihm her definieren. Das bedeutet, mein ganzes Tun, meine Definition, all das, von das ich mich her verstehe, offenbart immer meinen Beziehungskontext, in den ich stehe. Ich kann auch zum Mammon in Beziehung stehen, zum Geld. Ich kann auch zu der Leistung, zum Ansehen in Beziehung stehen. Und all das, mein Beziehungskontext, offenbart Stück weit immer mein Verhalten und meine Gesinnung. Wisst ihr, unser Selbstwertgefühl, das Lebensglück und die Lebensfreude hängt nicht von meinem gesellschaftlichen Status ab, von meiner Leistung oder von meinem Vermögen. Und wisst ihr auch warum? Weil wir einfach so wertvoll sind, wie wir wertgeschätzt werden. Durch Verhalten oder Besitz, das ersetzen, was nur Gottes Liebe schenken kann, das kann ich durch kein Vermögen und durch kein Verhalten mir verdienen. Und so hört man immer wieder von Leistungsträgern, die mit 8000 Umdrehungen in der Minute im Hamsterrad unterwegs sind und noch gar nicht kapiert haben, dass das Hamsterrad kein Fortbewegungsmittel ist. Ich meine, klar, wenn du drin bist, hast du schon das Gefühl, es geht richtig ab, aber du kommst eigentlich keinen Meter weit. Und von innen sieht ein Hamsterrad schon so aus wie eine Karriereleiter, aber nochmal, es geht nicht steil bergauf, sondern immer im Kreis. Man hört von Reichen, die immer reicher werden und dann sagen, naja, wenn ich die zweite oder dritte Villa hätte, wenn ich die fünfte oder sechste Segeljacht hätte, na dann wäre ich glücklich. Aber dabei werden sie immer ärmer und wisst ihr auch warum? Weil sie durch den ganzen Reichtum immer mehr Möglichkeiten haben, die Lügen und Illusionen zu glauben, die ihnen der Besitz einredet. Und wie sieht es mit mir als kleinen Mann aus? Ich saß am Freitag noch in der Arztpraxis, in der HNO-Arztpraxis und habe die Gala, die Illustrierte und Prospekte durchgeblättert und gedacht, naja, wenn ich die 70-Meter-Yacht hätte, dann wäre das der Himmel auf Erden. Nein, ist es eben nicht. Also wer nicht hat, der kann sich selbst noch ganz billig belügen, denn er muss sich dieser Wahrheit erst gar nicht stellen. Aber je mehr Erfolg wir haben, je mehr wir leisten können, je mehr wir besitzen, wird diese Frage auf eine sehr konsequente Art und Weise durch unseren Herrn auf uns zutreffen, von was her verstehst und definierst du dich? Jesus wird uns immer auf diesen einen wunden Punkt ansprechen. Warum? Weil er eben so ist und weil er uns liebt und weil er genau das, was uns an der Nachfolge hindert, immer ansprechen wird. Die Sehnsucht nach Bedeutsamkeit, die Sehnsucht nach dem Geliebtsein, die kann ich einfach nicht kompensieren, nicht durch Leistung und nicht durch meinen Besitz. Und so wurde mal ein berühmter Filmregisseur gefragt, was er heute als älteren, weisen, erfolgreichen Mann gerne seinem jüngeren Ich als Ratschlag fürs Leben mitgegeben hätte. Und wisst ihr, was er sagte? Mir hätte einer sagen sollen, dass da ganz oben an der Karriereleiter angekommen nichts ist. Da ist nichts, da kommt nichts mehr. Und ich habe mein ganzes Leben auf dieses Ziel hingearbeitet und stelle jetzt ganz irritiert und ernüchtert fest, da ist nichts, da kommt nichts mehr. Und so kannst du es endlos weitermachen. Du kannst dich verheizen in deiner Firma, du kannst dich verheizen in deiner Gemeinde. Ich meine, die Woche hat 7 Tage, also lasst uns an 8 Tagen in der Woche in der Gemeinde mitarbeiten und, und. Du kannst für den Kuchenbasar nicht 3 Kuchen backen, du kannst 15 Kuchen backen. Du kannst es ewig so weitertreiben und trotzdem merkst du, egal wie viel du leistest, ich mache das doch nicht wirklich glücklicher, oder? Bist du wirklich glücklicher dadurch? Ich meine, der Manu ist wahrscheinlich sauer auf mich, weil er denkt, hey, ich lade jetzt die Leute von der Mitarbeit aus. Nein, wir sind froh, dass wir Mitarbeiter haben und es ist schön. Aber die Frage ist immer, warum mache ich das, was ich tue? Das ist so eine wichtige Frage. Weil wir Lebensglück und ewiges Leben eben nicht durch Verhalten und Vermögen erreichen können, sondern eben durch Beziehungen. Das, was uns einmalig und wertvoll macht, ist die Liebe unseres Gegenübers, meines Gegenübers, meinem wunderbaren Gott. Das macht mich wertvoll und bedeutend. Und das lässt alles abfallen. Man hätte dem jungen Mann gewünscht, dass er es verstanden hätte, dass er alles losgelassen hätte und mit Jesus gegangen wäre. Er aber, heißt es im Text, wurde traurig und wandte sich ab und ging weg. Hast du dir jemals die Frage gestellt, wie stark du sein musst, um Jesus nachfolgen zu können? Wie reich du sein musst? Weißt du was? Wir könnten nicht zu schwach sein und auch nicht zu arm. Es mag aber sein, dass wir noch zu stark sind, zu reich, zu viele Möglichkeiten haben zu kompensieren, das, was Gott uns schenken möchte an Liebe und Gnade. Und es kann zufällig jemand hier sein oder später die Predigt anhören und denken, naja, mich betrifft das Ganze eh nicht. Ich habe eh keine Kohle auf dem Konto, bin gerade arbeitslos und meine Frau, die nörgelt zu Hause rum, dass ich zu faul bin und eh nichts tue. Also von daher geht es mich nicht an, ich habe damit nichts zu tun. Also ist nicht mein Problem, dass ich viel besitze. Ich sitze jetzt ganz, ganz gelassen in meinem Stuhl. Nein, auch du nicht kannst gelassen sein. Ich sage dir auch warum. Weil das Klammern, so wie der reiche Jüngling, das kann auch ein ganz anderes Gesicht haben. Es muss nicht die Leistung sein, es muss nicht der Besitz sein, sondern es kann für andere Leute lächerlich wirken. Es können deine Kränkungen sein, es können deine Verletzungen sein, deine Traurigkeit. Es kann sein, dass es deine Unversöhnlichkeit ist. Es kann sein, dass es irgendetwas aus deiner Vergangenheit ist, das du vielleicht seit Jahren oder Jahrzehnten mit dir mitschleppst, von dem du dich her bestimmst und definierst. Und wir konzentrieren uns in diesem Text immer auf die Leistung und auf den Besitz. Nein, es kann auch ein ganz anderes Gesicht haben. Und dann könnten wir denken, naja, ich bin eh ein Loser, mich betrifft es nicht. Nein. Wisst ihr, in der Seelsorge erlebe ich Leute, die würden viel lieber 3 Monatsgehälter spenden, anstatt sie ihre Kränkungen loslassen. Ich erlebe Leute, die sind für andere Menschen da bis zum Umfallen, anstatt sie ihr eigenes Versagen loslassen. Der Punkt ist, ich kann nichts Neues ergreifen, wenn ich Altes nicht loslasse. Und Jesus will uns ja die Hände füllen, aber will uns denn bitte schön die Hände füllen, wenn wir mit so viel altem Zeug die Hände gefüllt haben, mit so viel Krusch, mit so vielen Dingen und nicht loslassen wollen, wie so ein kleines Kind, das verbissen an seinem Spielzeug festhält. Wie will Gott uns Neues schenken, wenn wir Altes nicht loslassen? Und so ist die spannende Frage, an was klammer ich mich fest? Welche Unversöhnlichkeit? Welche Vergangenheit, welche Schuld oder Kränkung? Und so ist es bei uns allen immer nur das eine, was uns fehlt. Weißt du, was ich meine, wenn ich von diesem einen spreche, das uns fehlt? Dieses eine, von dem wir uns wünschen, wenn das nicht da wäre, dann wäre mein Leben leichter. Manchmal sind es auch 2 oder 3 Dinge. Und genau daran ist unser Herr interessiert. Es geht um die Zukunftslust, oder? Lust auf Zukunft. Weißt du, du bist niemals offen für die Zukunft mit Jesus, wenn du rückwärtsgewandt lebst. Und jeder, der den Weg rückwärts schaut, der hat was? Die Vergangenheit vor sich und die Zukunft im Rücken. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, du hast das Leben hinter dir. Es liegt aber nur daran, dass du falsch stehst. Und vielleicht verstehen wir deswegen, warum Jesus gesagt hat, komm, dreh dich um und folge mir nach. Wer Jesus nachfolgt, hat die Zukunft vor sich und die Vergangenheit im Rücken. Und das bedeutet in der Bibel Buße und Umkehr. Ich lasse mich nicht mehr definieren von meiner Vergangenheit. Ich lasse mich nicht mehr binden von meiner Schuld und meinem Versagen, sondern ich folge Jesus nach. Sich nicht mehr definieren von der Vergangenheit nach dem Motto, früher war alles schöner, besser, geistlicher. Es ist ja wunderbar, dass die Dinge früher besser waren. Aber Christen folgen Jesus nach und sie gehen mit ihm in die Zukunft. Und Jesus hat Kreuz und Auferstehung vor sich? Nein, hinter sich, hinter sich. Und wir dürfen unser Kreuz, das wir mit uns schleppen, auch hinter uns lassen. Es reicht, wenn es einer getragen hat. Christen schauen nach vorne, denn sie folgen Christus nach. Und er geht in die Zukunft und hat die Vergangenheit hinter sich gelassen. Zum Schluss. Der reiche junge Mann ging traurig weg. Und so fragen wir vielleicht ganz irritiert wie die Jünger, wo bleibt denn hier bitteschön das Happy End in der Geschichte? Wisst ihr, es gibt vielleicht manche unter uns, die sind seit Jahren blockiert. Die leben irgendwie nicht mehr. Die sehen sich nach dem Leben und es liegt nicht daran, dass sie zu alt sind oder zu jung. Es liegt auch nicht daran, dass sie zu schwach sind. Aber es liegt daran, dass sie noch zu stark sind. Dass sie noch zu viel Stärke haben, um trotzig zu sein. Sie meinen immer noch, dass sie nicht auf Gnade und Liebe angewiesen sind. Denken immer noch, das kann ich selbst. Ich lasse mir nicht helfen, da bin ich selber stark. Aber nochmal, als Menschen sind wir geschaffen worden für die Beziehung. Und so sagt der Text im Markus-Evangelium, für den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Ich persönlich glaube, dass ein gesunder Glaube immer dort anfängt, wo wir in unseren eigenen Glaubensversuchen zerbrechen. Dort, wo wir am Nullpunkt angekommen sind, eben wie dieser reiche Jüngling. Ich meine, will Gott zerschlagene Herzen haben? Braucht er das? Hat er das notwendig? Nein. Aber ich glaube, für Gott sind zerschlagene Herzen kein Problem. Will Gott die Menschen immer am Nullpunkt haben? Ich meine, hat Gott es nötig, immer die Menschen so weit runterzudrücken, dass sie ganz unten sind? Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass Gott uns viel weiter und viel gerne weiter oben abholen möchte als am Nullpunkt. Nur wir sind es, die oft zu eitel sind, zu stolz, zu verbittert, uns lieben und begnadigen zu lassen. Und deshalb machen ja so viele Menschen manchmal die seltsame Erfahrung, dass dort, wo sie ganz unten angekommen sind, Gott überhaupt erst mit ihnen anfängt. Dort, wo Menschen aus ihrem eigenen Machtbereich austreten, aus ihren eigenen Möglichkeiten, dort fängt genau dieser Bereich an. Dort markieren wir einen Bereich, wo Jesus überhaupt erst mit uns anfängt, seine Geschichte zu schreiben. Und vielleicht ist der eine oder andere heute Morgen hier, der aus seinem eigenen Machtbereich austreten will. Aus seiner eigenen Eitelkeit, aus seinem eigenen Stolz. Immer noch denkt, er ist stark genug, er kriegt das selber hin. Ich brauche keine Hilfe, ich bin nicht angewiesen auf irgendeine Hilfe. Vielleicht ist ja jemand hier, der gemeinsam mit mir aus seinem eigenen Machtbereich austreten möchte. Und ich glaube, dass Gott und Jesus uns heute Morgen dazu einlädt. Vielleicht bist du hier und bist Christ seit Jahren und kämpfst mit irgendetwas, mit einer Unversöhnlichkeit. Vielleicht bist du aber auch hier und kennst Jesus gar nicht. Oder schaust dir nachher das Predigtvideo an und kennst Jesus gar nicht. Ich möchte dir ganz zum Schluss, möchte ich jetzt noch einen kurzen Weg mit an die Hand geben, wie du so einen Start mit Jesus machen kannst, wie du aus deinem eigenen Machtbereich austreten kannst. Und ihr seht, ihr hinter mir jetzt wahrscheinlich eine Folie eingeblendet. Genau, es gibt so vier ganz wesentliche Dinge und ich möchte dir das Evangelium kurz in Versuchung in 1 bis 2 Minuten zu erklären. Es gab, oder Gott hat einen wunderbaren Plan mit jedem Menschen von Anfang an gehabt, nämlich mit ihnen in Beziehung zu leben. Das war so sein großer Wunsch, in Einheit zu leben, in Gemeinschaft zu leben. Aber ich habe es gerade eben gesagt, es gab halt immer wie Menschen, so die ersten Menschen, Adam und Eva, die wollten selber stark sein. Die dachten, ich kriege das selber hin, wir kommen auch ohne Gott zurecht. Und Gott hat gesagt, okay, wenn ihr das wollt, bitte versucht. Aber die Folge war, dass sie sich von Gott getrennt haben. Und diese Trennung, musst du dir vorstellen, war es wie so ein großer Graben. Und dieser große Graben zwischen den Menschen auf der einen Seite und Gott auf der anderen Seite, konnte nicht überbrückt werden, nicht durch Leistung, nicht durch einen Besitz, nicht durch eine 70-Meter-Yacht, die ich einfach über diesen Graben spanne und dann rüberlaufe, sondern nur durch eine einzige Sache, nämlich durch Gottes Liebe. Wir lesen in der Bibel, dass Gott sich mit diesem Zustand, dieser Trennung nicht abgefunden hat, nach dem Motto, naja, es ist halt so, die Menschen wollten nicht mit mir leben, also müssen sie jetzt damit mit dieser Konsequenz leben, sondern die Bibel sagt uns, dass Gott den Menschen so sehr geliebt hat und er wollte sich mit diesem Zustand, dass er getrennt ist von den Menschen, nicht zufrieden geben. Und so sagt er, die einzige Möglichkeit, um diesen Graben zu überwinden, ist, ich sende meinen Sohn. Und das Kreuz Jesu, Jesus starb stellvertretend für uns am Kreuz, für unsere Schuld, für unsere Sünden, für unser Versagen. Er nimmt stellvertretend auf sich, für uns. Er tritt sozusagen in den Riss ein, in diesen Graben. Er überbrückt diesen Graben zwischen Mensch und Gott und stirbt für uns. Warum? Damit Menschen jetzt diesen Weg zu Jesus, zu Gott finden können. Und das Kreuz Jesu Christi ist diese Brücke, die diese Kluft, diesen Graben überwunden hat. Und jetzt gibt es noch eine ganz wesentliche Sache, deine eigene Entscheidung. Wie reagiere ich auf das, was ich gehört habe? Wie reagiere ich auf die Einladung Jesu, der uns in Gemeinschaft und in Beziehung zu sich einlädt? Sage ich vielen Dank, aber heute nicht, ist einfach nicht dran für mich. Oder sage ich, ja, ich möchte mit dir leben, weil ich glaube, dass du wirklich das Beste bist. Ich möchte aus meinem eigenen Machtbereich austreten, aus meinen eigenen Möglichkeiten, weil ich glaube, Jesus, du bist der tiefste Grund. Du bist alles, was ich habe und ich möchte dir mein Leben übergeben. Und wenn du das tun möchtest, dann würde ich dich bitten, dass du einfach aufstehst. Wir möchten jetzt einfach gerne auch so ein Übergabegebet sprechen, ein Lebensübergabegebet, dass du sprechen kannst, wenn du Jesus noch gar nicht kennst, dass du aber genauso gut sprechen kannst, wenn du sagen möchtest, ja, da ist etwas, von dem definiere und verstehe ich mich, aber ich möchte es heute Morgen loslassen, ich möchte das ganz bewusst dir übergeben, indem ich auch dieses Übergabegebet mitspreche. Also möchte ich uns einladen, dass wir gemeinsam miteinander aufstehen. Und lass uns doch gemeinsam einfach dieses Gebet sprechen. Jesus Christus, ich weiß, dass du lebst, weil du mich liebst, bitte ich dich, dass du mir all meine Ungerechtigkeiten und Sünden vergibst, die ich während meines Lebens getan habe. Bitte befreie du mich von meiner Schuld. Ich danke dir, Herr Jesus, dass ich dir bedingungslos vertrauen kann und du mich nun persönlich durchs Leben begleiten möchtest. Herr Jesus, hilf mir, in eine Beziehung zu dir zu gelangen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du vor unserem Leben stehst und das tust du eigentlich jeden Tag unseres Lebens. Du siehst unsere wunden Punkte. Und es tut so gut zu wissen, dass wir einen Gott haben, der uns sieht. Du siehst all die Dinge, die uns abhalten, mit dir zu leben. Vielleicht ist es bei dem einen das Geld, bei dem anderen die überzogene Leistung, vielleicht sogar so ein Helfersyndrom. Bei dem anderen mag es was anderes sein, die Unversöhnlichkeit, irgendwas aus der Vergangenheit. Du siehst all diese Dinge. Und ich danke dir, dass Liebe nicht bedeutet, ich verdränge das, ich betäube das jetzt, sondern deine Liebe konfrontiert mich mit meinen inneren Wunden und mit meinen inneren Problemen. Und ich weiß, dass manche Dinge wehtun, wenn sie konfrontiert werden, wenn wir sie selber in den Blick nehmen müssen, das, was wir vielleicht so jahrelang verdrängt haben. Aber wir danken dir, dass du auf deine unnachahmliche Weise Möglichkeiten hast, uns damit zu konfrontieren in Liebe. Nicht verurteilend, sondern liebevoll machst du uns darauf aufmerksam und möchtest uns das Angebot machen, dass wir diese Dinge dir anbefehlen. Deine Einladung gilt. Komm in die Gemeinschaft und in die Nachfolge. Komm in die Beziehung zu mir. Ich möchte dir zeigen, was Leben bedeutet. Hab keine Angst. Es geht ja nicht darum, dass du alles loslassen musst. Es geht darum, dass du mir alles voller Vertrauen in meine Hände gibst und mir vertraust, dass ich mit deinem Besitz, mit deiner Leistung, mit all dem, von dem du dich her definierst und bestimmst, dass du mir vertraust, dass ich etwas Wunderbares auch daraus machen kann. Und ich danke dir, dass du alles mir nimmst, was mich am ewigen Leben und an der Nachfolge hindert. Und so bitte ich dich, dass du jedem von uns begegnest, auch im Nachgang der Predigt, dass du zu uns sprichst, dass du uns weiterführst in unserem Glauben oder sogar in den Glauben hineinführst und uns zeigst und neu offenbaren möchtest, das, was uns zutiefst ausmacht, was meine Identität bestimmt, das bist du selber. Wir haben allen Grund, Herr Jesus, Lust auf die Zukunft zu haben, denn wir stehen auf einem sicheren Fundament und das heißt Jesus Christus. Danke für alles, was du schenkst und gibst. Amen.